Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Christa Zöchling. Ich bin freie Journalistin und beschäftige mich mit der Macht und ihrer Geschichte. Guten Tag, ich begrüße euch zum ersten Dunkelkammer-Podcast aus der Reihe History im Jahr 2025. Heute geht es wieder einmal um Aktuelles und um Historisches. Auf die Frage, was er denn sage zu den anschwellenden Wahlerfolgen der Rechten in Österreich und in Europa, pflegt mein Freund, der Essayist und Schriftsteller Franz Schuh, meist sehr nüchtern zu antworten: Da müssen wir durch. Was genau ist das, wo wir da durch müssen? Das aktuelle Wahlprogramm der FPÖ gibt einen Eindruck davon. Nicht den einer rechten Partei, sondern einer sehr, sehr rechten. Und die Wortwahl, die wir da finden, ist verräterisch. Herbert Kickl, der sich zum Volkskanzler ausgerufen hat, verspricht darin, den Österreichern die Freiheit wiederzugeben, die Verfügungsgewalt über Regierung, Raum und Volk. Die Österreicher, das sind die Frauen klarerweise mitgemeint, aber sie werden von Kickl auch extra gewürdigt. In einem Interview sagte er: Ihr managt den Haushalt, ihr besorgt die Einkäufe, ihr organisiert die täglichen Mahlzeiten, ihr übernehmt die Kinderbetreuung, ihr, liebe Frauen, seid es, die den Männern zu Hause den Rücken frei halten. Das soll nach Meinung der FPÖ offenbar so bleiben. Doch gehen wir weiter in ihrem Programm. Kickl will die gesellschaftliche Zersetzung stoppen und die Homogenität des österreichischen Volkes wiederherstellen, die unter dem Zuzug vieler Fremder gelitten habe. Zersetzung und Homogenität, Raum und Volk, das sind nicht meine Begriffe. Sie stammen aus Kickls Feder und aus Zeiten, in denen Heil gerufen wurde. Kickl sagt, er werde den Willen des Volkes exekutieren. Denn der Wille des Volkes stehe über allem, auch über Beschlüsse des Nationalrats. Und erst recht natürlich über Entscheidungen der Europäischen Gerichtshöfe. Wenn das Volk es so will, so hat Kickl im Wahlkampf erläutert, könne das auch die Wiedereinführung der Todesstrafe bedeuten. Schwer wird das Leben laut FPÖ-Wahlprogramm für all jene, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, sondern nur einen schnöden Aufenthaltstitel oder eine Duldung. Aber auch Neueingebürgerte können sich nicht mehr sicher fühlen. Die Staatsbürgerschaft soll ihnen aberkannt werden, sobald sie bei einer, ich zitiere, Geringachtung unseres Landes und Volkes ertappt werden. Kickl sagt es nicht so deutlich wie einige Politiker der AfD, die eingebürgerte Deutsche massenhaft abschieben wollen. Kickl formuliert es harmloser, österreichischer, eh nur bei Geringachtung unseres Landes und Volkes. Wer aber ist nun das vielbeschworene Volk? Die FPÖ wurde von knapp 29% der Wahlberechtigten gewählt. Kickl als Volkskanzler entspricht also nicht gerade dem Volkswillen. Vor allem nicht, wenn man sich daran erinnert, dass die ÖVP angetreten war mit der Zusicherung, Kickl nicht zum Kanzler zu machen. Denn er gefährde die Sicherheit Europas, Österreichs und sei kein verlässlicher Koalitionspartner. Der Populist sagt, alle Macht geht vom Volk aus und meint, das gelte auch für Institutionen wie Gerichte und Medien, Verwaltung und Kontrollorgane, die in einer Demokratie eigentlich Institutionen der Selbstkorrektur sind. Der Populist sieht das Volk nicht als eine Ansammlung von Menschen mit vielfältigen Interessen und Meinungen, sondern als eine Art von mystischer Einheit mit einem einzigen Willen, eben dem Volkswillen. Der Populist verachtet die demokratische Demokratie, wie wir sie kennen. Das Volk ist einer der am meisten missbrauchten Begriffe der Geschichte. Der Mitautor und Architekt der österreichischen Bundesverfassung, Hans Kelsen, hat mit der Verschiedenartigkeit eines Staatsvolks und der Unmöglichkeit eines einheitlichen Volkswillens die Vorzüge einer pluralistischen, repräsentativen Demokratie begründet. Sein Gegenspieler war schon in den 1920er Jahren Karl Schmitt, der später zum Kronjuristen des Dritten Reichs aufstieg und die Rassegesetzgebung rechtfertigte. Schmitt vertrat den Standpunkt, nur ein homogenes Volk könne demokratisch regiert werden, das heterogene oder, wie es später hieß, artfremde sei auszuscheiden, nötigenfalls zu vernichten. Auch das sind die Worte von Schmitt, nicht von mir. Dazu hat sich nach 1945 Schmitt nie erklärt, auch nie wirklich distanziert. Mittlerweile ist Schmitt zum Hausphilosophen der identitären Bewegung geworden. Und Kickels Haltung, das Recht habe der Politik zu folgen, geht auf eine Formulierung von Schmitt zurück. Im NS-Regime ist dieses Denken zur Tat geworden. Als die Nationalsozialisten im März 1938 in Österreich die Macht übernahmen, nach jahrelanger Wühlarbeit in der Beamtenschaft, modernster Propaganda und einer christlich-sozialen Partei, die zuvor selbst die Demokratie zerstört hatte, wurde praktisch zeitgleich mit dem Bundeskanzleramt die RAWAG, die staatliche Rundfunkgesellschaft, übernommen und dann wurden die Zeitungsredaktionen hergerichtet. Im Schlepptau der deutschen Wehrmacht waren am 13. März 1938 etwa 100 Presseleute mit einmarschiert. Einige von ihnen, Karrieristen, aber auch Überzeugungstäter, hatten sich schon Wochen zuvor in Berlin erkundigt, ob es denn eine Liste von frei werdenden Pressestellen in Wien gäbe. Es gab solche Listen. Die Chefredakteure der Wiener Tagespresse wurden sofort durch einen NS-freundlichen Journalisten oder kommissarischen Verwalter ersetzt. Jüdische Journalisten und bekannte Liberale durften die Redaktion gar nicht mehr betreten. Die meisten waren ohnehin schon am Bahnhof, bereit, in jeden Zug einzusteigen, der wegfuhr, Hauptsache weg. Oder sie waren in Gewahrsam der Gestapo. Journalisten, die bis dahin in ihren Redaktionen keine wichtige Rolle gespielt hatten, gaben sich über Nacht als glühende Nazis zu erkennen und führten jetzt das große Wort. Die Hetze kam in Wellen und war gut orchestriert. Schon am 17. März 1938, also gerade einmal 4 Tage nach dem gewaltsamen Umbruch, startete das kleine Volksblatt eine mehrteilige Serie unter dem Titel »Warum ich Antisemit geworden bin«. Das Blatt hatte seine Leser aufgefordert, Erlebnisse mit Juden zu schildern. Die Veröffentlichung, also das heißt die Kampagne, zog sich über ganze 4 Wochen, fast täglich. Heute liest es sich wie der aufseufzende Triumph einer Volksseele, die nach Rache dürstet, dem Mythos vom bösen, gierigen, herzlosen, lüsternen und gemeinen Juden verfallen. Ein Dienstmädchen berichtet etwa, dass der Herr des Hauses, ein reicher Jude natürlich, ihr an die Wäsche wollte und sie am Ende mit Schimpf und Schande aus dem Haus gejagt wurde. Eine Fürsorgerin berichtet von einer Unzahl ähnlicher Fälle, in denen Dienstmädchen schikaniert und belästigt worden waren, wobei das in privaten Haushalten damals höchstwahrscheinlich systemisch gewesen ist. Eine Frau wiederum beklagt, dass ihr Mann mit einer Jüdin aus Lemberg in wilder Ehe lebe. Daran ist natürlich die Jüdin schuld. Überall zeigt der Konkurrenzneid sein hässliches Gesicht in all diesen Geschichten. Private Enttäuschungen, berufliche Niederlagen, immer ist der Jude schuld. Der Buchhalter in einer Firma für Eisenwaren ist sich gewiss, dass er vom jüdischen Besitzer entlassen wurde, weil er ein Christ ist. Eine Frau, die im Jahr 1922, als im Finanzsektor alles drunter und drüber ging, bei einem jüdischen Händler Anleihen gekauft hat, die bald darauf abstürzten, sagt, der Jude habe sie absichtlich betrogen. Bei Zugfahrten und in der Sommerfrische fühlte man sich vom Benehmen der Juden gestört. Zu laut, zu viele, Im Coupé hätten sie den Neuankömmlingen nicht Platz gemacht, heißt es, was ja typisch sei für das Benehmen dieser Leute. Ein jüdischer Geschäftsinhaber hätte keine Überstunden gezahlt. Und schon im Ersten Weltkrieg hätten sich diese Juden von der Front davongeschlichen. Im Gymnasium würden die Judenkinder aufsteigen und die Christenkinder sitzen bleiben. Das sei einer Seilschaft jüdischer Professoren zu verdanken. Ein Optiker glaubt, er sei deshalb nie zu rechtem Erfolg gekommen, weil die ganze Branche in jüdischen Händen sei. Eine Frau glaubt, ihr sei keine Kur bewilligt worden, weil alle Plätze den Juden zugeschanzt worden wären. Jüdische Emigranten aus Deutschland hätten sich 1933 in Wien an allen Theatern vorgedrängt und sich erdreistet, deutsche Stücke zu spielen, die ein Jude gar nicht verstehen könne, so die angestammten Schauspieler. Jeder Zehnte in Österreich sei ein Jude, behaupteten mehrere Zeitungen. Eine unglaubliche Überfremdung, wie es hieß. Laut Volkszählung 1936 gab es in Österreich 176.000 Juden. Keiner der Leserbriefschreiber wurde 1938 plötzlich ein Antisemit. Er ist es schon lang vorher gewesen. Ich erzähle das so ausführlich, weil es zeigt, wie Ideologie, in diesem Fall Antisemitismus, die Wirklichkeit zuerst verzerrt und dann verfestigt. Wer heute auf die FPÖ-Homepage geht, FPÖ-TV anschaut, FPÖ-YouTube-Kanäle und andere der FPÖ nahestehenden Plattformen zum Stichwort Ausländer durchforstet, wird eine ähnliche Verzerrung bemerken. Vielleicht auch schon eine verfestigte Ansicht. Und nun komme ich zu Yuval Harari, den israelischen Historiker. Sein neuer Bestseller mit dem Titel Nexus beschäftigt sich mit den Folgen der digitalen Revolution und was das macht mit unserer Sicht auf die Welt. Harari macht eine Tour d'horizon durch die Geschichte der Öffentlichkeit. Von der Zeit vor der Erfindung des Buchdrucks, in der Geschichten, Legenden und Mythen, eine gemeinsame Welt und Verbundenheit unter den Menschen haben entstehen lassen. Dann kam der Buchdruck, der das Wissen demokratisierte, die Aufklärung beförderte und gleichzeitig fanden aber auch Flugschriften und Broschüren, die Aberglauben, Hexenverfolgung, Verschwörungen und Judenhetze unter die Leute bringen, reißenden Absatz. Und nun das Zeitalter des Internet und der digitalen Plattformen zur Vernetzung, in dem ein Logarithmus steuert, was wir zu sehen bekommen, weil es um die Nutzerbindung geht und weil böse Gefühle, Empörung, Sensation etc. die Leute auf den Seiten halten. Das Absurde daran ist, dass die modernste Informationstechnologie die ältesten Triebe anspricht. Eifersucht, Hass, Neid, Zorn und Eitelkeit. Sie erinnern fast ein bisschen an die 7 biblischen Todsünden. Doch die künstliche Intelligenz, sagt Harari, spiele in einer neuen Liga. Sie sei mit nichts, was bisher war, vergleichbar. Bisher haben Menschen den Algorithmus programmiert, jetzt wird eine KI gespeist und trainiert mit Texten, die von Menschen geschrieben wurden. Doch wie die Maschine lernt und was sie daraus macht, kann der Mensch gar nicht mehr nachvollziehen. Hararis Pessimismus in Bezug auf die KI wird von Experten stark angezweifelt. Doch nehmen wir es erst einmal als Warnung. Mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten gibt es bereits erste Rückschläge im Kampf gegen Fake News und Hetze. Die großen digitalen Player sitzen bei Trump in Mar-a-Lago beim Dinner. Facebook-Gründer Zuckerberg kündigt an, die Fact-Checking-Unit bei Facebook aufzulösen. Die FPÖ kann sich freuen. Sie ist ja auch gegen das Hass im Netzgesetz und sie betrachtet das EU-Digitalgesetz als Zensur. Zuletzt gab es Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, die eine FPÖ-nahe Plattform dazu verpflichtete, mörderische Hetzpostings nicht zuzulassen. Ich war die Betroffene und habe mit Hilfe eines Anwalts dagegen geklagt und ich habe Recht bekommen. Solche Dinge würde die FPÖ natürlich gern wieder rückgängig machen. Kickls Ankündigung, die Medienförderung auf neue Beine zu stellen, lässt ebenfalls Schlimmes befürchten. Alternative Medien, so nennt sie das, sollen gefördert, die anderen traditionellen eher ausgehungert werden. Und es gehört ja quasi zur DNA der FPÖ, kritischen Journalismus als Gesinnungsjournalismus zu diffamieren und unliebsame Redakteure und Redakteurinnen von Medienterminen auszusperren. Und so wird möglicherweise ein System sturmreif geschossen, so wie das Haider einmal angekündigt und formuliert hat, aber auf eine andere Art als erwartet. Nicht über Nacht, sondern peu à peu, langsam und allmählich, schrittweise, könnte die liberale Demokratie entleert werden, bis es zu spät ist. Und hier möchte ich noch einmal auf Harari zurückkommen. Der Historiker macht darauf aufmerksam, dass Legenden und Mythen deshalb so stark wirken, weil sie den Weltenlauf aus der privaten und familiären Sphäre heraus erklären, durch Leidenschaften wie Eifersucht, Neid, Opfer und Verrat. Strukturen und Systeme dagegen sind nicht so leicht zu durchschauen und können keine großen Erzählungen hervorbringen. Ganz schwer nur Aufmerksamkeit erzeugen und somit schleichend und unmerklich verändert werden. Systeme also sturmreif schießen. Von daher ist dem Schriftsteller Robert Menasse nicht genug zu danken, dass er mit seiner Literatur, mit den Romanen Die Hauptstadt und Die Erweiterung den Alltag europäischer Politik in Brüssel und an den Rändern der EU zur großen Erzählung macht. Es gibt eine alte österreichische Beschwichtigungsformel, die lautet, es wird nichts so heiß gegessen wie gekocht. Nur, das nützt jetzt genau gar nichts. Außer kühlen Kopf bewahren und die Dinge zu tun, die getan werden müssen. Das nützt schon was. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Christa Zöchling. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nachrichten und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Missing Link.